Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russland lässt 89 europäische Politiker und Militärs nicht mehr einreisen. Ihre Namen stehen auf einer schwarzen Liste, die Moskau der EU übergeben hat. Die russische Regierung reagiert offenbar damit auf die Strafmaßnahmen, die die EU nach der Annexion der Krim verhängt hat. Auch 8 Deutsche sind von dem Einreiseverbot betroffen. Unter ihnen sind die grünen Europaabgeordnete Harms, der Inspekteur der deutschen Luftwaffe Müller und der CDU-Politiker Wellmann.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl-Georg Wellmann bekam das Einreiseverbot am eigenen Leibe zu spüren, letztes Wochenende auf einem Moskauer Flughafen.
Wir wollten politische Gespräche führen mit Mitgliedern der Regierungspartei, sehr hochrangigen, mit Putin-Beratern. Das ist erstmal dadurch abgebrochen und die deutsch-russischen Beziehungen sind belastet.
Möglicherweise der Protest gegen dieses Vorgehen zwang die russische Regierung, den EU-Behörden letzten Mittwoch eine schwarze Liste mit 89 Namen zu übergeben, überwiegend von Politikern, denen die Einreise verweigert wird. Am Rande seiner Ukraine-Reise zeigte Außenminister Steinmeier sein Unverständnis.
In einer Zeit, in der wir uns bemühen, einen hartnäckigen, gefährlichen Konflikt in der Mitte Europas zu entschärfen, ist das kein Beitrag, der dazu beiträgt.
Auf der Liste stehen unter anderem der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Jerzy Buzek, Guy Verhofstadt, ehemaliger belgischer Premier, und die grüne Fraktionschefin im EU-Parlament Rebecca Harms. Aber auch politische Beamte wie die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium Katrin Suder. Für die Grünen ist die schwarze Liste ein falsches Signal Moskaus.
Das heißt, man will keinen Dialog, man will keine Gespräche, jedenfalls keine ernsthaften. Und das kann ich nicht verstehen.
Die russische Botschaft in Berlin wollte sich heute nicht zu den Gründen für die Einreiseverbote äußern. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine Reaktion auf die europäischen Sanktionen gegen Russland handelt, die infolge des Ukraine-Konflikts verhängt wurden.
Die komplette Liste mit den Betroffenen russischer Einreiseverbote finden Sie auf tagesschau.de. Beim Besuch eines Flüchtlingslagers in der Ostukraine hat Außenminister Steinmeier heute versprochen, die deutsche Hilfe aufzustocken. Wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Ukraine-Konflikt haben Millionen Menschen ihre Heimat verloren. Viele sind auf der Flucht im eigenen Land. Deutschland hat bisher 10 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Der deutsche Außenminister trifft sich mit dem Gouverneur von Dnipropetrovsk. Seine Region liegt etwa 100 Kilometer von der Kampflinie im Donbass entfernt. Hier treffen immer noch Flüchtlinge ein. Mittlerweile sind es schon mehr als 90.000, so der Gouverneur. Eine Herausforderung auch für Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz und Caritas.
Wir sind Ihnen allen sehr dankbar, dass wir in Ihnen Partner gefunden haben, die sicherstellen, dass die Hilfe, die wir leisten bei den Flüchtlingen, auch tatsächlich ankommt.
10 Millionen Euro hat Deutschland bisher gezahlt für Flüchtlingslager wie dieses. Die Containersiedlung bietet Platz für etwa 300 Menschen, bescheidene Unterkünfte. Hier leben wir und können uns freuen, denn wir schlafen sicher, ohne vom Donnern der Waffen geweckt zu werden, sondern vom Gesang der Vögel. Insgesamt gibt es 7 solcher Lager in der Ostukraine. Sie können keine langfristige Lösung sein, aber sie helfen den Menschen in der ersten Zeit nach der Flucht.
Ich habe hier zugesagt, dass wir auch weiterhin Unterstützung leisten wollen.
Für die Flüchtlinge muss bald auch ein soziales Umfeld entstehen. Die Menschen hier wissen nicht, ob und wann sie wieder zurück in ihre Heimatorte können. Längst hat der Konflikt in der Ostukraine ein Flüchtlingsdrama ausgelöst. Neben den ohnehin vorhandenen wirtschaftlichen Sorgen muss die Ukraine nun auch damit fertig werden. Und das geht wohl nicht ohne weitere Hilfe aus dem Ausland.
Die tschechische Stadt Brünn hat heute ein Zeichen der Versöhnung gesetzt, 70 Jahre nach der Vertreibung der deutschsprachigen Bürger. Der Stadtrat lud erstmals offiziell zu einer Gedenkveranstaltung ein, die von einer Bürgerinitiative vor 9 Jahren ins Leben gerufen worden war. Dabei erinnern die Teilnehmer an den sogenannten Todesmarsch von Brünn im Mai 1945, bei dem mindestens 2000 Menschen ums Leben kamen.
Hunderte sind gekommen, so viele wie nie zuvor, um Tod und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg zu gedenken. Genau 70 Jahre nach dem sogenannten Brünner Todesmarsch stellt sich das tschechische Brünn der eigenen Vergangenheit.
Ich bin sehr glücklich, dass Stadt Brünn endlich einmal wirklich Mut gefunden hat, das umzusetzen. Einige Mal haben die Politiker schon versucht, so etwas Ähnliches entwerfen, aber leider haben die politische Generation hat das nie geschafft, das bis zu Ende bringen.
Bis zu 3 Millionen deutschsprachige Bürger wurden nach 1945 aus Tschechien und der Slowakei vertrieben. Rache für die Schrecken der 6-jährigen Nazi-Besatzung. Beim sogenannten Brünner Todesmarsch wurden 20.000 gezwungen, zu Fuß und bei großer Hitze das Land zu verlassen. Allein dabei kamen bis zu 5.200 ums Leben. Seit 9 Jahren gibt es den Brünner Gedenkmarsch. Erstmals geht es in umgekehrter Richtung des damaligen Leidensweges, auch als Symbol gedacht, zurück bis ins 30 Kilometer entfernte Brünn. Und zum ersten Mal stellt sich Tschechiens zweitgrößte Stadt hinter die Initiative. Vor allem junge Tschechen sind erfreut darüber. Es ist wichtig, die Geschichte anzunehmen und ein Verhältnis dazu zu finden. Wir wollen ein Zeichen setzen, um über dieses Thema zu reden und um eine Versöhnung zu finden. Der Gedenkmarsch Brünn, ein weiterer Schritt der Versöhnung. Der Oberbürgermeister lud alle Brünner ein, die damals vertrieben wurden, in ihre Stadt zurückzukehren.
Im Mittelmeer hat gestern eine der bislang größten Rettungsaktionen stattgefunden. Nach Angaben der Küstenwache in Italien nahmen Schiffe der Bundeswehr, der italienischen Marine und anderer Länder mehrere tausend Flüchtlinge an Bord. Einige waren in Schlauchbooten unterwegs, die bereits zu sinken drohten. Nach Unglücken mit hunderten Toten hatte die EU ihre Rettungsbemühungen in den vergangenen Wochen deutlich ausgeweitet.
Es waren die Beiboote und Rettungsboote der deutschen Fregatte Hessen, in denen nördlich der libyschen Küste allein 880 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden konnten. Die Flüchtlinge waren, wie oft schon, in völlig überfüllten Schlauchbooten unterwegs. Ohne Rettung wären die Boote wohl untergegangen. Laut Angaben der Bundeswehr konnten allein bei dieser Aktion 17 Kinder und 118 Frauen gerettet werden. An den Rettungseinsätzen in den letzten Stunden war auch das britische Landungsschiff Bulwark beteiligt, das aus den Gewässern vor der libyschen Küste über 200 Menschen in Seenot gerettet hatte und in dem Hafen von Taranto in Sicherheit bringen konnte. Bei insgesamt 22 Rettungseinsätzen unter der Leitung der italienischen Küstenwache konnten fast 5.000 Flüchtlinge gerettet werden. Es war einer der größten Rettungseinsätze in diesem Jahr. 17 Menschen konnten allerdings nur noch tot geborgen werden. Der Vatikan kritisierte heute die europäische Quotenregelung zur Flüchtlingsaufnahme als inhuman und unchristlich. Papst Franziskus nannte das hundertfache Sterben im Mittelmeer ein Attentat auf das Lebensrecht. Das gute Wetter im Mittelmeerraum lässt in diesen Tagen wieder Hunderte von Flüchtlingen die gefährliche Überfahrt über das Meer nach Italien wagen.
Frankreichs größte Oppositionspartei, die UMP, will einen Neustart mit anderem Namen. Als die Republikaner werben die Konservativen unter Ex-Präsident Sarkozy künftig um Wählerstimmen. Auf einem Erneuerungsparteitag wurde der Name heute in Paris abgesegnet. Parteichef Sarkozy hofft, dass mit dem neuen Namen auch zurückliegende Krisen und parteiinterne Machtkämpfe der Vergangenheit angehören.
So einig und so enthusiastisch haben sich Frankreichs Konservative schon lange nicht mehr gezeigt. Die tief zerstrittene Partei feiert ihre Umbenennung. Aus der UMP wird die Republikaner. Neuer Name, neuer Anfang, so will es Parteichef Nicolas Sarkozy. Das ist kein Traum, das ist keine Utopie. Unser Ziel ist eine Republik des Vertrauens. Voilà, deshalb sind wir heute zu Republikanern geworden. Die Mehrheit der Parteimitglieder wollte diesen neuen Namen. Kritik gab es aber von den Sozialisten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Werte der Republik könne keine Partei für sich allein beanspruchen. Nicolas Sarkozy hat der Partei zwar einen neuen Namen verpasst, doch sein Anspruch auf eine mögliche Präsidentschaftskandidatur ist alles andere als sicher. Sein größter Konkurrent Alain Juppé macht deutlich, dass auch er seinen festen Platz in der Partei hat. Ihr seid meine Familie, ich werde immer in meiner Familie bleiben. Die Partei wird in einer internen Vorwahl entscheiden, wer Präsidentschaftskandidat wird. In Frankreich hat der Präsidentschaftswahlkampf bereits begonnen, obwohl erst in 2 Jahren gewählt wird. Nicolas Sarkozy will mit dem neuen Namen die Republikaner vieles hinter sich lassen. Die parteiinternen Intrigen und die Finanzaffären, die mit seinem Namen, aber vor allem mit dem alten Parteinamen UMP verbunden sind. Doch ob dies aufgeht, ist offen. Denn die Mehrheit der Parteimitglieder will nicht so sehr Nicolas Sarkozy als Präsidentschaftskandidaten nach einer aktuellen Umfrage, sondern den Bürgermeister von Bordeaux, Alain Juppé.
Wegen der geplanten Pkw-Maut will die EU-Kommission offenbar gegen Deutschland vorgehen. Unter Berufung auf hochrangige EU-Kreise berichtet die Welt, noch vor der Sommerpause könnte Klage erhoben werden. Bezahlen sollen die Maut In- und Ausländer. Deutsche Autofahrer sollen dann aber weniger Kfz-Steuer zahlen. Diese unterschiedliche Behandlung sieht Brüssel angeblich als unvereinbar mit EU-Recht.
Bundespräsident Gauck und Bundesforschungsministerin Wanka haben heute in Ludwigshafen die diesjährigen Gewinner von Jugend forscht ausgezeichnet. Vor genau 50 Jahren hieß es zum ersten Mal: Wir suchen die Forscher von morgen. Henry Nannen, damals Chefredakteur des Stern, hatte den Jugendwettbewerb 1965 ins Leben gerufen. Mehr als 230.000 junge Tüftler haben ihre Erfindungen seitdem eingereicht. Am diesjährigen Jubiläumswettbewerb nahmen fast 200 Nachwuchswissenschaftler teil.
FIFA-Präsident Blatter ist nach seiner umstrittenen Wiederwahl um Schadensbegrenzung bemüht. Der 79-Jährige äußerte sich heute zur Kritik an seiner Person. Er erwarte keinen Bruch mit der Europäischen Fußballunion, sagte Blatter mit Blick auf die Rücktrittsforderungen von UEFA-Chef Platini. Zugleich bekräftigte er, nicht in den jüngsten Korruptionsskandal verwickelt zu sein. Es handele sich um Einzeltäter.
Die alte Garde fährt vor am Tag danach. Fast vollzählig. Nur der Brite Gill boykottiert die Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees unter Blatters Leitung. Eine Petitesse aus Sicht des neuen, alten Präsidenten. Der sitzt nach den jüngsten Turbulenzen wieder fest im Sattel und gibt sich jovial.
Wir sind im Sport, im Fußball. Und diejenigen, die verloren haben, die können ja morgen wieder gewinnen. Das ist wie im Fußball auch. Und ich habe gesagt, ich bin der Präsident aller, auch derjenigen, die nicht für mich gestimmt haben.
Und doch wirken die Attacken von UEFA-Boss Platini nach. Rücktrittsforderungen, Boykottaufrufe, schrille Töne, harsche Drohungen. Blatter wittert hinter all dem einen Putschversuch, abgestimmt mit den US-Behörden. Die jüngsten Festnahmen von 7 FIFA-Funktionären, ein abgekartetes Spiel, so Blatter im Schweizer Fernsehen. Das war ein Doppelschlag. Mir kann niemand erzählen, dass der amerikanische Zugriff 2 Tage vor den Präsidentschaftswahlen und die scharfe Reaktion der UEFA und von Herrn Platini darauf reiner Zufall waren. So jedenfalls wird man mich nicht los. Ich habe da keine letzte Sicherheit, aber es riecht einfach nicht gut.
Blatter will die FIFA wieder in ruhiges Fahrwasser führen. Die US-Justiz aber ist ein mächtiger und hartnäckiger Gegner. Die nächsten Zugriffe sind wohl nur noch eine Frage der Zeit. Und nicht wenige spekulieren darüber, dass es Blatter selbst treffen dürfte.
Die Lottozahlen: 2, 3, 11, 24, 31, 44, Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 31. Mai.
Das Tief bei Schottland lenkt dichte Wolken in den Norden und Nordwesten Deutschlands. Im Osten und Süden bleibt es unter Hochdruckeinfluss freundlicher. Heute Nacht gibt's anfangs in Ostseenähe sowie an den Alpen noch Schauer und einzelne Gewitter, sonst klart es vielerorts auf. Im Nordwesten werden die Wolken später wieder dichter. Morgen im Norden und Nordwesten viele Wolken und gebietsweise Regen, Richtung Osten und Süden dagegen oft sonnig. An den Alpen entwickeln sich später einzelne Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Nordwesthälfte frisch mit stürmischen Böen auf den höheren Bergen sowie an der Nordsee. Heute Nacht in manchen Bergtälern 2 bis 5, im Süden stellenweise bis 10 Grad. Morgen Werte von 15 Grad an der Nordsee bis zu 25 am Oberrhein. Auch am Montag in der Nordwesthälfte gebietsweise Regen, sonst recht freundlich. Im Osten und Süden später mancherorts teilweise kräftige Schauer oder Gewitter. Die gibt's dort auch am Dienstag, sonst mal Sonne, mal Wolken, an der Nordsee sehr windig und etwas Regen. Am Mittwoch wird es dann vielerorts freundlich.
Thomas Roth meldet sich um 23.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem DFB-Pokalspiel, wer jubelt, wer trauert, und scharfe Töne aus Moskau, das Einreiseverbot für europäische Politiker. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.